Das Thema heute und dann auch morgen ist 1. Mose 11 bis 50. Also die Urgeschichte ist Kapitel 1,1 bis 11,9 und dann auch inklusive noch dem Geschlechtsregister von Sem bis auf Tara. Und dann beginnt mit Abraham was ganz Besonderes. Die spezielle Offenbarungsgeschichte Gottes im Alten Testament, wo Gott praktisch ein Mann und dann seinen Samen erwählt und damit Heilsgeschichte schreibt, spezielle Heilsgeschichte mit einem Volk, mit einer Sprache, das ist dann Hebräisch. Und wir gucken uns heute diese entsprechenden Toledot an, also die Abschnitte im ersten Buch der Bibel, von denen ich gestern geredet habe. Aber ich mache das mit den Personen Abraham, Isaak, Jakob und natürlich Esau und Ismael und dann nachher Josef und daneben auch Judah. Und das Tolle ist hier in diesem Buch, dass es sehr menschlich zugeht. Also die von Gott auserwählten Leute sind reale Leute wie du und ich. Sie sind was Besonderes, Abraham ist was ganz Besonderes, Isaak auch und Jakob auch. Aber man merkt das so, die hatten normale Familien und in den Familien gab es Streit und in den Familien ging es teilweise lebensgefährlich zu und das ist interessant und das ist ja auch das, was man erwarten musste. Wir haben gestern gesehen, dass Gott im Zusammenhang mit der Sintflut, vor der Sintflut feststellt und der inspirierte Schreiber feststellt, wie verderbt die Menschen sind und Gott stellt das nachher nochmal fest. Und er macht den Bund mit Noah und Co. und allem Fleisch, also auch allen Tieren, dass er die Sintflut nicht wieder schickt, auch wenn die Menschen sündigen und weil er sowieso weiß, sie sündigen von klein auf. Und es geht jetzt praktisch darum, dass dieses Programm des Heils Gottes entfaltet wird, auch zur positiven Seite hin. Ein Schlüsselwort, ein paar sozusagen von Schlüsselworten im ersten Buch Mose ist Segen und Fluch. Das sind Schlüsselwörter. Und Gott hat sozusagen den Fluch in einen Rahmen getan und eingegrenzt, die Strafe nach der Sintflut. Und er sagt sozusagen, egal was die Menschen machen, ich werde keine Sintflut mehr schicken. Damit ist aber noch nicht das Problem gelöst, wie kann jetzt Gott Menschen, die eigentlich Sünder sind, erlösen. Und wie kann er die Kraft des Segens in ihr Leben reinbringen, ohne dass der Fluch ihr Leben zerstört? Also sozusagen, es geht nicht nur darum, dass Gott keine Sintflut mehr schickt, sondern es geht darum, was wird Gott unternehmen, um den Zustand des Menschen wiederherzustellen, der immer noch nach dem Bild Gottes geschaffen ist und der die Berufung hat, diese Welt zu regieren. Und wie Adam und Eva den Garten Eden bebauen und bewahren sollten, dass auch das so ist, wie Gott es will, so soll die Menschheit sein auf der Erde, so wie Gott will. Und das bedeutet die Abwesenheit von Sünde, die Abwesenheit von Fluch, die Abwesenheit von letztlich dann auch Kriegen und von der Gewalttat, die vor der Sintflut da war und die dazu geführt hat, dass Gott das Ganze angehalten hat. Und damit kommen wir eben zu einer Familie. Es ist eine Familie, die Gott auserwählt. Es geht um eine Linie von Abraham über Isaak und Jakob und dann auch Judah, den habe ich jetzt hier nicht erwähnt, weil der sozusagen völlig unscheinbar ist. Judah ist in der Toledot von Jakob, die in 37,1,2 losgeht und bis zum Ende des Buches reicht. Das ist der letzte Abschnitt. Da ist Judah zwar mit dabei, aber er ist nicht dominant. Dominant ist Josef. Und man fragt sich dann schon, warum hat Gott eigentlich nicht Josef erwählt? Ja, der passte doch so gut. Und das gucken wir uns dann morgen an. Die in der Predigt, Kapitel 37 bis 50, die Josefs Geschichte, da kommt Judah manchmal vor. Und das sehen wir dann morgen. Aber heute haben wir Abraham, Isaak und Jakob. Wir fangen mit Abraham an. Er taucht auf bei den Toledot Taras dann und das hier ist so ein bisschen sein Rahmen. Er hieß zuerst Abram und dann wurde sein Name geändert in Abraham. Avraham, Av ist Vater und Raham ist dann die Menge. Er ist Vater vieler Völker. Und das Programm sozusagen wird ganz deutlich in Kapitel 12, Vers 1 folgen. Das gucken wir uns gleich an. Nur mal so der Rahmen. Er ist mit 75 Jahren nach Kanaan gekommen und zwar kam er aus der Richtung Haran, er kam aber ursprünglich aus Ur in Chaldea und da steht dann auch, dass Tara eigentlich losgezogen ist, um mit Abraham und den anderen ins Land Kanaan zu ziehen, aber dann haben sie Halt gemacht in Haran und sind stecken geblieben. Und dann hat Gott gewartet, bis der Tara gestorben ist oder irgendwann war es soweit, der starb. Und dann zog Abraham in das Land, das Gott ihm schon gesagt hatte, wo er hingehen soll, dass er ihn zeigen wollte. Und er nahm Lot mit. Er kommt mit 75 in das verheißene Land, ist Fremdling da drin und hat die Verheißung Gottes, fruchtbar zu sein, sehen wir gleich. Aber das erste Kind kriegt er erst mit 86, weil sie den Eindruck haben, sie müssten Gott nachhelfen. Und dann mit 99 kriegt er den neuen Namen Abraham. Und dann wird deutlich, Gott braucht Ismael nicht. Und Gott hätte auch Hagar nicht gebraucht, um Ismael zu zeugen durch Abraham. Und dann hat man mit 99 Jahren den Bund Gottes mit Abraham, so dass die Geburt Isaaks, er ist dann beschnitten, da kommt der Bund der Beschneidung, mit 99 Jahren und dann 9 Monate Schwangerschaft und Gott sagt auch, nächstes Jahr komme ich wieder um diese Zeit, dann wird Sarah einen Sohn haben, in Kapitel 18 sagt er das, und so dass Gott wartet, bis der Mann 100 Jahre alt ist. 25 Jahre lang Gehorsam, Glaube, er ist dorthin, wo er hin sollte und er wartet und er wartet und er wartet. Und Gott wartet absichtlich so lange, dass Sarah, die in Kapitel, nicht nur Abraham kriegt den neuen Namen von Abraham auf Abraham, sondern in Kapitel 17 beim Bund der Beschneidung werden 2 Namen geändert. Sarai wird zu Sarah, wir kennen sie als Sarah. Und da steckt in Sarah steckt etwas drin, das hängt zusammen mit Fürsten, mit Führerschaft, mit Leiterschaftsleuten und sie ist die Fürstin. Das heißt, die Unfruchtbare und Verachtete, die eine Schmach hatte, wird von Gott geadelt und hochgehoben und erst in Kapitel 17 wird deutlich, das ist die Frau, die Gott erwählt hat, die immer unfruchtbar war, die du nicht gebrauchen konntest, um sozusagen deine Berufe in Anführungsstrichen zu erfüllen, wie du dachtest, wo sie dann selber dachte, ich muss meinem Mann gehen, damit das Thema vorwärts geht. Und diese Frau, die hört das dann und wird Mutter. Sie sind 10 Jahre Unterschied, die beiden, also mit 90. Aber er wurde insgesamt 175, das hatten wir gestern schon das Thema, dass das Lebensalter so ein bisschen gestretched war, also langgezogen war im Vergleich zu uns. Mit 100 wird Isaak geboren, als Abraham 137 ist, stirbt Sarah. Also sie hat noch erlebt, wie ihr Sohn groß wurde, also 37 Jahre lang hat sie ihn noch gesehen. Und er war zum Zeitpunkt ihres Todes unverheiratet. Also Sarah hat kein Enkelkind sehen können. Die beiden waren miteinander zufrieden. Und Abraham arrangiert erst die Ehe, als er sieht, dass Sarah gestorben ist. Er hat sie beerdigt und dann arrangiert er die Ehe. Und dann kommt die Frau, die Gott hinzuführt, auf wunderbare Art und Weise zu ihrem designierten Mann und dann heißt es, dass Isaak getröstet wurde über den Tod seiner Mutter. Da merkt man, im ersten Buch Mose kommt es manchmal vor, dass ein Sohn so ein tolles Verhältnis hat zu seiner Mutter, dass der gar nicht eilig ist zum Heiraten. Das merkt man bei Jakob und Esau, der Esau war schnell, das war Papas Liebling und Mamas Liebling, die haben sich so gut verstanden. Der hat Jahrzehnte später geheiratet als Esau. Und dann kommt Isaaks Hochzeit, als der Abraham 140 ist. Und Abrahams Hochzeit mit Ketura, wissen wir nicht, wann das war. Das wird nur erwähnt, nachdem sozusagen Ismael schon geboren war von Hagar und dann Isaak geboren war von Sarah. Und er war der legale einzige Sohn, sozusagen der Haupterbe, durch den die Linie geht. Aber dann kommt in Kapitel 25, kurz vor Abrahams Tod, kommt noch die Erwähnung von Ketura und die kriegen ein Kind nach dem anderen zusammen. Also, das ist eine ganz beeindruckende Latte von Kindern. Und er schickt dann aber die sozusagen, die nicht Haupterben sind, mit Geschenken. Das heißt, der Vater sorgt auch für sie. Es gibt praktisch eine testamentarische Verfügung, wäre das bei uns nach dem Tod, aber er macht das schon zu Lebzeiten. Er gibt den Besitz, also gewisse, und der war reich, der Mann war steinreich. Also die sind wahrscheinlich besser bestückt gewesen als viele andere in Kanaan. Und er schickt sie bewusst weg, weil das Land Kanaan gehört Isaak. Ne? Er schickt sie bewusst weg, aber sie haben Kontakt. Als Abraham stirbt, sind beide sozusagen ersten Söhne da. Der Ismael ist auch da. Obwohl Abraham die Hagar mit ihrem Sohn weggeschickt hatte, weil es Knatsch gegeben hatte an einer bestimmten Stelle. Und da brach sozusagen diese Familie in dem Sinn auseinander. Und Abraham hat gehört, was seine Frau sagte. Er hätte das nie gemacht. Aber Gott sagt, mach das. Gehorche deiner Frau. Das ist ein Lieblingsvers von vielen Frauen, wo ich gewesen bin in verschiedenen Ländern, wenn ich da mal gepredigt habe, auch in Kulturen, wo die Männer dominieren, dann habe ich das natürlich absichtlich gesagt. Hier ist ein Beispiel dafür, dass Gott sagt, jetzt hör mal auf deine Frau. Und das war schon manchmal lustig, auch in Pakistan. Und dann merkt man, wir nehmen den Stift und schreiben das auf, ja, diesen Vers. Aber das ist auch völlig gegen die Kultur gewesen. Das war eine patriarchalische Kultur, die hatten viel Macht, die hatten teilweise auch Macht über ihren eigenen Haushalt, eine große Macht, und der hätte das ausgesessen. Und aber da merkt man auch der Wille Gottes. Der Wille Gottes war, das merken wir gleich bei der Struktur, wenn wir uns die angucken, Gott wollte, dass Abraham einen Sohn hat, der ganz, ganz besonders ist, sozusagen der Einzige, nachdem er Ismael weggeschickt hatte, hatte er nur noch den einen. Und das ist so der Überblick. Der Mann wurde 175 Jahre alt und die 100 Jahre, ne, von 75 bis 175 waren 100 Jahre im verheißenen Land. Und das erste Stück Land, das er besessen hatte, war der Friedhof für seine Familie. Das ist das, was er gekauft hatte. Der Mann war reich, er war steinreich, aber er war einer, der sozusagen mobil war, der von hier nach da sich bewegen konnte als eine Art Nomade und hatte eine große Truppe. Das war also schon beeindruckend, wenn die kamen, Abram und Co. Aber es ist interessant, letztlich blieb er ein Fremdling in Kanaan. Jetzt gucken wir uns mal sozusagen, was da passiert. Ich habe wieder, was ich in dem Handout angegeben hat, das von Radai, das kann man übrigens auch online angucken, ist leider auf Englisch, also es ist ein Hindernis für uns in Deutschland, aber man kann das umsonst angucken, also wer das keine Probleme hat, findet dann noch alttestamentliche andere Bücher und neutestamentliche Bücher, Vorschläge dafür. Ich habe das allerdings ein bisschen überarbeitet, dieses Zentrum, ne? Diese vier Kapitel, Kapitel 15, 16, 17, 18, da habe ich gedacht, das hat Radai übersehen, das mache ich ein bisschen besser. Und auch am Anfang und am Ende ist mir aufgefallen, dass dieses direkt parallel ist. Also das erste, die Familiennachrichten am Anfang von Taras Toledot, da geht es um Taras Kinder, um Harans Tod. Haran ist einer der Söhne, der ist dann gestorben vorzeitig. Abrahams Frau und Taras Tod. Und da hat man direkt parallel, hat man hier Nahor, am Ende hat man Informationen über Nahas Kinder, dann hat man Sarah stirbt, also die Frau von Abraham, dann geht es um Isaaks Frau, die Ehe wird arrangiert und schließlich stirbt auch Abraham. Und das ist parallel formuliert, da hat man dieselben Themen und deswegen habe ich das sozusagen ein bisschen überarbeitet. Und das ist die Einleitung von dem, und das ist die Ausleitung. Dieses hier, das ist wichtig. Abraham gibt seine Vergangenheit auf. Das ist das, wo wir ihn kennen, wo Gott ihm sagt, verlass dein Land. Ur in Chaldea. Das Tolle ist, dass wir durch die Archäologie, die jetzt 200 Jahre lang verstärkt stattgefunden hat, in Nordafrika, in Ägypten, in Mesopotamien und wo man immer mehr ausgebuddelt hat, man muss sich das so vorstellen, man hat letztlich doch nur 1% ausgebuddelt. Also wenn du irgendwo merkst, da ist eine wichtige Stadt und die wird identifiziert, du buddelst ja nicht ganz Hamburg aus nach 1000 Jahren, sondern du guckst, findest du irgendwie die zentralen Städte, kannst du einen Palast entdecken, kannst du einen Tempel entdecken, und das meiste buddelt man nicht aus. Und das, wo man dann buddelt, findet man vielleicht was. Also du hast praktisch nur 1% der Vergangenheit, die ausgebuddelt, egal wo es ist. Selbst wenn es ganz große Ausgrabungen sind, wird ja nicht das ganze Land ausgegraben, sondern das ist quasi, menschlich gesehen sind das Zufallstreffer. Aber wenn man dieses 1% nimmt und dann versucht, die Puzzleteile zusammenzusetzen, die man von Mesopotamien hat, von Ägypten hat, von den Hethitern hat, was Ararat in der Bibel ist, das ist Urartu, das ist gefunden worden, also, oder kennt man aus entsprechenden Schriften, dann gibt es am Ende dann doch ein Bild von der Zeit, in der Abraham lebte. Wir haben jetzt nichts gefunden von Abraham, Isaac oder Jakob, das nicht. Aber wir haben Hinweise auf die Kultur zu der Zeit. Und das passt. Das erste Buch Mose passt kulturell in das, was wir aus der Archäologie wissen. Also es ist sozusagen ein indirekter Beweis für die Glaubwürdigkeit der Geschichte. Die Sachen haben sich geändert. Ein paar hundert Jahre später war es schon anders. Im zweiten Jahr, wir sind im dritten Jahrtausend vor Christus mit Abraham. Deswegen habe ich auch die Zahlen dort angegeben bei diesem Überblicken mit den Geschlechtsregistern. Die Zahlen datieren sich alle sozusagen von Erschaffung Adams her. Da hat man das Alter von Adam und dann wie alt er war, als er seinen Sohn gezeugt hat. Und so kann man das interessanterweise beim Buch Genesis, kann man im Großen und Ganzen kann man eine Chronologie erstellen, die von der Erschaffung Adams bis zum Tod Josefs geht. Es ist also ein Buch, der das geschrieben hat, hatte nicht nur Freude an Ordnung mit den 12 Abschnitten und den 11 Toledot, er hatte auch Freude daran, Geschichte zu schreiben. Der gibt einen geschichtlichen Überblick von über 2000 Jahren Geschichte. Und hier sind wir jetzt Abraham mit dem, was hier ist, und das praktisch deckt sich mit dem, was wir wissen. Die Stadt, die hier erwähnt wird, in Kapitel 12, was wir jetzt aufschlagen, Kapitel 12, Vers 1 folgende werde ich jetzt lesen. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. In dir und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abraham Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten in Haran, und zogen aus, um ins Land Kanaan zu reisen. Und sie kamen in das Land. Und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Das ist jetzt grundlegend für die Abrahamsgeschichte. Lass uns mal das angucken. Gott schlägt ihm was vor. Er sagt: Mach das und das und das, dann mache ich das und das und das. Womit hat Gott den Mann gelockt? Was verspricht er ihm? Ihr habt das vor euch, wir haben es gerade gelesen. Was ist die Verheißung, die Gott diesem Mann gibt? Was ist da drin enthalten? Ja, großes Volk. Land. Und zwar ein ganz bestimmtes Land. Er ist jetzt hier und Gott sagt ihm, das ist es. Am Anfang hat er ihm gesagt, dass ich dir zeigen werde. Und dann geht er los und lässt sich von Gott führen, landet in Kanaan. Das ist dein Land. Also großes Volk, Land. Ja, ja, Segen. Ja, also großes Volk, Land, Segen. Du sagst Macht. Wie wird das im Text formuliert? Das Stichwort Macht kommt ein Stück weit raus. Das ist mit dem Segen und Fluch drin, aber es wird auch noch ausgesprochen. Was will Gott ihm geben? Neben Land? Ja, 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 das ist mit dem Segen. Also wir haben, du kriegst das Land.
Da braucht einen Altar.
Ja, das macht er auch. Was verspricht ihm Gott? Also das Land gebe ich dir, großes Volk, du sollst ein Segen sein. Gott sagt, ich werde die segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und er sagt aber noch was. Das habt ihr noch nicht erwähnt. Ja, großer Name. Das heißt, wir haben vier Sachen, die Gott ihm verspricht. Das Land, großes Volk, großer Name, Segensträger. An dieser Person, an ihm entscheidet sich, ob andere Menschen gesegnet werden oder verflucht werden. Jetzt merkt ihr, das ist ein ganzes System, was hier, das ist nicht nur ein Mann, das geht um ein System. Und wie gesagt worden ist, alle Völker, das hat weltweite Gültung, alle Völker. Die ganze Menschheit wird von Gott neu aufgestellt. Das ist riesig, das ist ein Hammer. Versetz dich mal jetzt in Abraham, ja, du bist in Haran gelandet, weil Tara, dein Vater und dein Clan angehalten hat, vom Weg von Ur bis nach Kanaan. Dann stirbt dein Vater und sozusagen die Berufung, die du schon hast seit Ur, wird jetzt wieder aktualisiert und du ziehst los, du bist 75. Du wirst jetzt noch 100 Jahre lang leben und die Vision, die Gott hat, ist, ich gewinne die Menschheit zurück. Die Menschheit, die von Kapitel 1 bis 11 unterm Fluch ist, auf verschiedene Art und Weise und böse ist und verdorben ist und gottlos ist, ich werde die Menschheit wieder zurückgewinnen. Ich werde mit dir einen Rahmen schaffen, dass alle Völker, die es gibt, alle Geschlechter, das ist einfach ein anderes Wort, praktisch wie Abraham, das ist ja ein Geschlecht, Abraham, Isaac, Jakob und Co. und so weiter, die ganze Menschheit wird durch ihn gesegnet werden. Das ist riesig. Paulus sagt in Römer 4, das ist die Verheißung, dass Abraham der Welterbe sein soll. Der kriegt zwar nur ein Land, aber seine Ausstrahlung ist universal, weltweit, alle Völker. Das ist der Hammer. Hier beginnt die spezielle Heilsgeschichte mit einem Mann, der Avram heißt, und das bietet Gott ihm an. Wir erinnern uns als Noah. Noah hatte auch eine Bedeutung für die ganze Welt. Ich meine, Gott hat einfach ihn genommen und hat ihn am Leben erhalten mit seiner Frau und die drei Söhne und deren Frauen. 8 Menschen. Und daraus ist die heutige Menschheit hervorgegangen. Alle, ohne Ausnahme. Also das sind Leute hier in Genesis, wo man wirklich sagen kann, das sind die Ursprünge. Frage ist, wann... Man kann sich fragen, wann hat sich das erfüllt? Wann hat Abraham und Co., wann haben die das Land gekriegt, wenn man die Bibel anguckt? In welchem Buch der Bibel haben die dann das Land gekriegt? Kanaan. Ja, Josef, vorher nicht. Das heißt, Gott beruft den Mann zu dem Zeitpunkt, wo er ihn beruft. Und das dauert eine ganze Weile, bis das soweit ist. Wann hat er einen großen Namen gekriegt? Das ging ratzfatz. Also ich habe euch ja praktisch da die beim Abendgottesdienst die Andacht über 1. Mose 14, da waren 4 Könige, die kämpften gegen 5. Das waren Mächte, Lokalmächte. Sodom und Gomorra und Co. Und die anderen Könige, das waren Lokalmächte. Und Abraham nimmt 318 Leute, die bei ihm zum Haus gehören, plus seine Verbündeten, überfällt die des Nachts. Ich weiß nicht, wird ja nicht erklärt, wie das kam. Die einzige Erklärung, die man kriegt, ist, dass Gott die in seine Hand gegeben hat. Ich könnte mir vorstellen, die haben halt Party gehabt. Die haben gefeiert, was sie alles erobert haben. Die haben nicht gedacht, dass irgendeiner die Dreistigkeit hätte, sie zu attackieren. Viele waren besoffen, die Generäle waren ausgeschaltet. Und auf einmal kommt die Katastrophe des Nachts in Gestalt von 300 plus Leuten hier und vielleicht die anderen verbündet noch ein paar hundert dazu, 1000 Leute. Die haben keine Ahnung, was ihnen passiert. Jeder flieht vor sich hin und hauen ab. Und lassen alles liegen. Irgendwie so ähnlich wie bei Gideon mit seinen 300. Eine Attacke, die Gott sozusagen segnet. Und danach war der Mann berühmt. da kam der Priester Gottes des Höchsten, der Melchisedek, kam dahin und hat ihn extra gewürdigt. Und das war aus Salem, das war Jerusalem, das kennen wir von später dann. Da war der Mann Priester Gottes des Höchsten in Kanaan. Es gab also Stätten der Gottlosigkeit, das war Sodom und Gomorra und Co., die waren ausdrücklich super gottlos, schrecklich, ethisch. Und es gab im selben Land Leute, mit denen er einen Bund machen konnte, die drei Amoriter, Mamre, Aner und Eschkol, und es gab Melchisedek, der nachher ein Beispiel wird für Jesus Christus, Psalm 110, dass David im Geist prophetisch den Mann sieht, den er mein Herr nennt, seinen Herrn. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bis dass ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Der Herr hat geschworen, Vers 4, du wirst ein Priester sein in Ewigkeit nach der Weiche Melchisedeks. Das ist alles aus Genesis, Leute. Das heißt, Genesis, das erste Buch Mose, gibt schon das super Beispiel fürs Gericht, Sodom und Gomorra, das Gericht Gottes über Gottlosigkeit. Und gleichzeitig sieht man hier sozusagen auf einmal Salem, das kommt von Shalom, Shalem, das ist Friede. Jerusalem ist die Stadt des Friedens, eine Stadt des Friedens. Das himmlische Jerusalem ist es natürlich 1000-prozentig, aber Jerusalem symbolisierte das. Und das ist alles hier schon da. Das heißt, der große Name kommt schon ziemlich bald. Der Mann wird berühmt, der Mann war bekannt und das wuchs immer. Wie ist es heute mit Abraham? Ist er berühmt oder nicht? Judentum, Christentum, Islam? Wenn irgendeiner, der nicht Christ, Jude oder Moslem ist, gebildet ist und ein bisschen was weiß über die Religion der Welt, weiß er, wer Abraham ist. Du kannst ihn kaum schlagen, ja? Der Abraham hat bis heute einen großen Namen. Und das ist sagenhaft, also wir haben das Land, Buch Josua, der große Name, das fängt schon an und das wird immer mehr. Im ganzen Alten Testament, wenn ihr euch vorstellt, dass Gott zu Mose redet und sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, ja. Was das bedeutet, Jahrhunderte später, das ist kein verwester Kerl, der irgendwo im Grab liegt. Jesus sagt, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Wenn Gott jemanden würdigt und sich vorstellt, Jahrhunderte nachdem der Mensch seinen letzten Atem auf die Erde ausgehaucht hat, und ich sage, ich bin der Gott Abrahams, dann sagt Lukas, ist das so, dieselbe Perikope in Lukas so, denn ihm leben sie alle. Wir beschäftigen uns jetzt mit Abraham, mit einem Mann, der ist riesig, der ist mega. Und geistlich gesehen sind alle gläubigen Christen Kinder Abrahams. Der Glaube, der ihn geprägt hat, ist unser Glaube. Er ist das Vorbild, er ist der Vater, nicht nur von denen, die dem Leibe nach ihm, von ihm abstammen und dann jetzt Israeliten oder Juden sind. Er ist auch der Vater all derer, die denselben Glauben haben wie er. Er ist sozusagen das Vorbild des Glaubens schlechthin. Deswegen ist es so gut, sich das anzugucken, weil von dem kann man etwas lernen. Man hat, der große Name kam bald, das Land kam Jahrhunderte später. Das große Volk, das schien ein Rohrkrepierer zu sein, ja. Gott verheißt, das große Volk und der Mann ist mit 75 im Land und 11 Jahre später hat er noch, sozusagen 10 Jahre später, noch immer kein Kind und wir machen sich Gedanken, wir sind so und so alt, wie soll das noch klappen? Ja, das ist also, und das merken wir bei Abraham, bei Isaac und Jakob. Das sind, die waren verheiratet, teilweise mehrfach. Und bei Abraham, Isaac und Jakob gibt es jeweils eine Frau, die unfruchtbar ist. Sarai ist unfruchtbar. Name wird geändert in Sarah. Sie wird fruchtbar durch ein Wunder Gottes. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Das heißt, die Allmacht Gottes ist nicht nur ein dogmatischer Lehrsatz, das ist erlebt. Die Allmacht Gottes zeigt sich in der Geburt eines Kindes, der Yitzchak heißt. Wisst ihr, was Yitzchak heißt? Man wird lachen. Er wird lachen. Die Namen sind einfach cool, ja. Und der erste, der gelacht hat, war in Kapitel 17 Avram, dessen Name in Avraham geändert wurde. Der nächste, der gelacht hat, ist Sarai, die davon hört, dann in Kapitel 18. Und als er geboren wird, wird er Isaac genannt, nach dem Namen, den Gott ja gesagt hat. Und er sagt dann, Gott hat mir ein Gelächter zugerichtet. Alle, die davon hören, die werden lachen. Ja, die werden einfach lachen über mich und meinen Sohn, dass ich so alt bin und noch einen Sohn kriege. Das heißt, Israel, das Volk, das aus Isaac rauskommt, ist schon immer ein Wunder gewesen. Und Israel wurde über die Jahrtausende auch gehasst und bekämpft. Und es gab verschiedene Versuche von Seiten der Schlange und dem Drachen und dem Monster, dieses Volk auszulöschen. Und teilweise, wenn wir uns das angucken, sind die Helden in Anführungsstrichen, die Verheißung Gottes zunichte machen, die Gläubigen selber. Wir werden das gleich sehen, dass also bei Abraham, bei Isaac und Jakob praktisch immer wieder etwas geschieht, wo die ganze Verheißung Gottes, die für uns so klar ist, und wir haben das jetzt ja alles gesehen, das hat sich über die Jahrtausende erfüllt, das ist heute im Rahmen der Erfüllung, das Evangelium, die Weltmission, der Segen für Menschen aus wirklich allen Völkern, aus allen Geschlechtern, allen Familien, das ist voll in Gang. Das ist kein Flop, das geschieht. Und wenn man dann guckt und guckt ins erste Buch Mose und merkt, wie Abraham selbst und Isaak selbst und Rebekka selbst und Jakob selbst teilweise das mitgefährden durch ihr Verhalten. Und der Punkt ist, der entscheidende Punkt dabei ist, das ist oft das Gefährlichste sozusagen, wenn der Gläubige versucht, Gott nachzuhelfen. Das ist irre. Das ist das Gefährlichste. Dass der Gläubige eine Verheißung Gottes hat und dann er erlebt, und das ist ja das Ding das hier, dass Gott sagt, was ist der Segen? Großes Volk. Das setzt aber Kinder voraus. Und alles andere hängt damit zusammen. Wenn du kein Volk hast, hast du auch kein Land. Wenn du kein Kind hast und keine Nachfahren, vergisst man deinen Namen. Dein Name wird niemals groß sein. Und wenn keiner mehr über dich redet, wird auch niemand gesegnet durch dich. Das heißt, das alles reduziert sich auf einen Punkt. Hat er ein Kind oder hat er keins? Und das ist die große Dramatik bei dieser Sache, dass sozusagen sie so lange darunter leiden müssen, dass sie schließlich sagen, Plan B. Und die Frau, die die Idee hat nach Plan B, ist halt die Ehefrau. Ja? Der Avram macht immer weiter. Und kein Kind. Und er leidet darunter. Echt. Und dann Kapitel 16 ist sozusagen Ende der Fahnenstange. Hier ist meine Magd. Und ratzfatz ist die schwanger. Ratzfatz. Und dann passiert das, was in vielen Kulturen passiert, dass damit klar ist, wer schuld ist. Wer war unfruchtbar? Können ja zwei sein. Kann der Mann sein, können beide sein. Ja? Und sofort wird deutlich, oh. Und dann droht Sarah abzustürzen. Sarai droht abzustürzen. Und dann hat man die Jahreslosung auf dem Hintergrund für dieses Jahr. Das war auch für Sarai schrecklich. Und dann wurde es schrecklich für Hagar. Also da merkt ihr, es sind Familien. Und das ist genau das Problem, wenn die eine Ehe verlassen wird, Viele Leute würden ja sagen, im Neuen Testament darf man in Anführungsstrichen leider nur eine Frau heiraten, ja. Im Alten Testament, das waren auch Zeiten, da konnte man einen Haufen Frauen haben. Wer so die Bibel liest, hat nicht verstanden, was da steht. Immer wenn man mehr Einblick kriegt in diese Vielehen, in diese Polygamien-Sachen, es gibt immer Ärger. Es gibt immer Ärger. Und zwar massiven Ärger, bis hin zu der Bereitschaft, jemanden umzubringen. Also deswegen ist die Sache mit der einen Ehe gut. Auf Urdu habe ich manchmal gesagt, ek bivi behotte. Eine Frau ist sehr viel. Das reicht. Und in Pakistan hatte man ja die Moslems, die können von ihrem Gesetz her können die 4 Frauen haben. Das heißt aber, dass über jeder Frau ein Damoklesschwert hängt. Wenn du unfruchtbar bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann, der genug Geld hat, sich eine zweite Frau, und das kann jeden Tag passieren, könnt ihr euch das Leid vorstellen? Es ist irre. Und das ist also hier mit drin, deswegen sage ich, das ist so menschlich, auch im ersten Buch Mose. Abraham gibt seine Vergangenheit auf, er gehorcht. Dieser Mann des Glaubens, der ein Vorbild ist für uns alle, der macht das. Und der Herr ist mit ihm, der Herr segnet ihn vielfältig, aber an einer Sache mangelt am Sohn. Das ist das Drama. Und das ist hier, er gibt seine Vergangenheit auf. Dann hier, Abraham gibt seine Zukunft auf. Abgesehen von dieser kurzen Einleitung mit den Kindern von Tara und so weiter und was da steht am Ende, sind das sozusagen 2 ganz berühmte Sachen, wo er seine Zukunft aufgibt. Weil zum Zeitpunkt von diesem Kapitel hat er nur noch einen Sohn. Da sagt Gott ihm, nimm den Sohn, dein Sohn Isaak, den du lieb hast, und opfere ihn zum Brandopfer. Und beide Abschnitte beginnen mit einem Befehl Gottes im Hebräischen, wo Gott sagt, Lech Lecha. Lech Lecha. Lech heißt geh. Lecha heißt dir. Geh dir. Das ist so idiomatisch. So redet man, wenn man jemanden motivieren will, dass er losgeht und was macht. Lech Lecha. Und beide Male redet Gott. Und das eine Mal gibt er seine Vergangenheit auf, sein Land, seine Verwandtschaft etc. pp. Und das nächste Mal, weil jetzt alles mit einem Kind zusammenhängt, es hängt alles von Isaak ab. Das Land, der Name, alles hängt davon ab. Gott hat es gesagt. Nicht Ismael. Er wird leben, der wird so und so viele Kinder haben, der wird auch riesig werden und so weiter und so weiter. Aber meine Linie geht über dich. Jetzt musst du dir vorstellen, da kommt ein Kapitel, wo Gott ihm sagt, nimm dieses Kind, töte es und opfer es als Brandopfer. Was da übrig bleibt, ist nur noch Asche. An einem Ort, da und da, in Kapitel 22. Nach diesen Geschichten, Vers 1, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich 2 Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, von dem Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und so weiter. Das ist der Hammer. Wann stand er auf? Früh am Morgen. An einem Tag sagt Gott ihm das. Nimm ihn, opfere ihn. Das Wort Moria kommt 2 in der Bibel vor. Zweiten Chroniker, Kapitel 3, Vers 1. Zweiten Chroniker, also das Wort Moria kommt davor. 2. Chroniker 3, Vers 1. Und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem auf dem Berge Moria, wo der Herr seinem Vater David erschienen war. Es kann sein, dass es 2 verschiedene Berge sind. Das Moria heißt sozusagen, es ist der Name Moria beinhaltet, dass der Herr dort erschienen ist. Ja ist kurz vom Namen Gottes. Moria ist ein Ort, wo der Herr erschienen ist. Moria. Und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem auf dem Berge Moria. Nur, ihr könnt euch natürlich vorstellen, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich hier sagen werde. Dass die Juden natürlich die Verbindungslinie gezogen haben und dass viele Juden glauben, das ist ein und derselbe Ort. Stellen wir uns nur mal ein paar Sekunden vor. Dass Gott im dritten Jahrtausend vor Christus den Mann, den er erwählt hat, um die Menschheit zu retten, zu segnen. Dass er ihm sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Und der Mann geht 3 Tage. Geht 3 Tage zu diesem Ort. Und er nimmt alles mit. Er nimmt alles mit, was er braucht. Und der Sohn hat keine Ahnung. Und die Knechte haben keine Ahnung. Und er sagt den Knechten, bleibt hier, bis wir hingehen und angebetet haben, und dann kommen wir wieder. Und dann bindet er seinen Sohn. Der Sohn sagt zwischendurch, wir haben ja alles, aber wo ist das Opfer? Der Herr wird sich ein Opfer ersehen. Und dann kommt der Punkt, wo der Altar steht, und er nimmt seinen Sohn. Leute. Die Bibel im Alten Testament verbietet Menschenopfer dann. Es gibt dann das Gebot in den Büchern Mose, das darf nicht sein. Nur zu dem Zeitpunkt, als es geschah, war das eine Versuchung. Und der Test war, ob Abraham Gott mehr liebt als seinen einzigen Sohn. Wir wissen alle, dass der Engel sagt, halt! Aber versetzt euch mal in Isaak rein. Wir reden heute über Abraham, Isaak und Jakob aus der Perspektive von Isaak, ja? Ja, wie hast du das für dich so gelöst? Ja, und was hat er gedacht, wie es weitergeht? Soll ich dir eine Antwort vorlesen? Wir sind nicht die Ersten, die sich darüber Gedanken machen. Hebräer Kapitel 11. Hebräer. Ja, genau. Die Frage war, als ich sagte ja sozusagen, der Mann geht dahin und die Frage war, wie hat er das gemacht? Wie konnte er das machen, dass er da weitergeht und nimmt den Sohn? Er sagt den Knechten, wir kommen wieder. Und das Problem war, hier stehen 2 Worte Gottes gegeneinander. Das eine Wort Gottes ist, die Linie der Verheißung zum Segen für alle Menschen, alle Völker geht durch Isaak. Das andere Wort Gottes ist, den sollst du jetzt opfern, an dem und dem Ort zum Brandopfer und das Ergebnis wäre Asche. Und wenn beides stimmt, was bedeutet das? Wenn er ihn einerseits opfert als Brandopfer und es bleibt nur Asche übrig, aber andererseits wird dieser Mann heiraten, Kinder kriegen und der Same dieses Mannes wird der Same sein, durch den die ganze Welt gerettet wird und gesegnet wird, was ist das Ergebnis? An was glaubte Abraham? Ja, dass er aus Asche lebendig machen kann, und zwar diesen Sohn. Hebräer 11. Durch den Glauben opferte Abraham, Vers 17 folgende, den Isaak, als er versucht ward, und gab dahin den einzigen Sohn, obwohl er schon die Verheißung empfangen hatte und ihm gesagt war, Kapitel 21, ein Kapitel vorher, Vers 12, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht heißen. Er dachte, Gott kann auch wohl von den Toten erwecken. Daher ihn auch als Zeichen des Zukünftigen wiederbekam. Ja, das ist der Hammer. Aber Er hat es ja noch nicht gesehen, ja. Ich stelle mir das vor, der Mann, der geht, jeder Schritt war schwierig und die beiden reden dann miteinander und der Isaak fragt nach, wo ist das Opfer? Und da steht vorher, die beiden gingen miteinander und da steht direkt danach, als er sagt, der Herr wird sich das ersehen, steht wieder, die gehen mit, das ist eine Wiederholung. Das ist also hebräisch, erzähltechnisch mega. Das ist, da kamen mir schon mal die Tränen. Ich habe es auf Hebräisch gelesen. Oh Mann, Leute. Kann ich gleich zeigen, weil da habe ich die Liste mit dem Überblick. Das war ein junger Kerl. Und die Worte aus 1. Mose 22, die dann kommen nachher, die muss man sich auch reinziehen. Also diese Dramatik erreicht dann ihren Höhepunkt. Und als sie an die Stätte kam, Vers 9 folgende, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Das heißt, Gott wartet wirklich bis zum Ende, bis kurz vorher. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Und so fängt das an, so fängt das in Vers 1 an, dieses Doppelte, ne? Da sagt er, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortet, hier bin ich. Also, Gott sagt Abraham, er sagt, hier bin ich. Jetzt sagt Gott, Abraham, Abraham, er antwortet, hier bin ich. Und damit ist die Versuchung zu Ende. Also, das ist filmreif. Da sagt er dann, hier bin ich. Er sprach, jetzt redet Gott, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah ein Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Das ist so ähnlich wie Jahreslosung, Gott, der mich sieht. Es kommt hier öfters vor, dass Gott eingreift in das Leben. Der Herr sieht. Daher man noch heute sagt, auf dem Berge, da der Herr sieht. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr. Ich bitte, dass ihr das jetzt ganz bewusst hört. Es gibt wenige Stellen, wo Gott schwört. Und Gott lügt sowieso nie, der braucht nicht zu schwören. Aber wenn er dann mal schwört, dann sozusagen, dann geht es um eine ganz gewisse Sache, es geht um etwas ganz Fundamentales. Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Das heißt, wenn man die Tore seiner Feinde besitzt, ist man der Herr. Und das andere sind Vasallen. Wenn du die Kontrolle hast über die Tore deiner Feinde, dann kann niemand was gegen dich machen. Das ist das, was in Römer 4 steht, Erbe der Welt. Das heißt, als Abraham im Begriff ist, Gott mehr zu lieben und zu fürchten, als dass er seinen eigenen Sohn liebt und ihn preisgibt, stoppt Gott das Ganze und besiegelt das. Und Gott kann dieses niemals rückgängig machen. Gott lügt nicht. In der Bibel heißt es in den 10 Geboten, dass Gott die Sünde heimsucht bis ins 3. und 4. Glied und Barmherzigkeit erweist bis ins 1000. Glied. 1000 Generationen, das sind 30.000, 40.000 Jahre, wenn du pro Generation 30 Jahre, 40 Jahre rechnest. Das heißt, die ganze Menschheitsgeschichte ist in einen neuen Rahmen gesetzt, weil Abraham Isaak bereit war zu opfern, sagt Gott jetzt, und das hört Isaak alles mit. Das ist eine Stimme, die ist laut genug, dass Abraham sie hören kann. Isaak hört das alles mit. Und Isaak weiß, er ist erwählt. Sein Leben ist gerettet. Aber jetzt möchte ich von diesem Berg Moria auf den Berg Moria gucken, wer vielleicht derselbe ist, wo der Tempel gebaut wurde. Du hast deinen eigenen Sohn nicht verschont. Kennt ihr eine Stelle im Neuen Testament, wo das steht? Römer 8. Römer 8. Natürlich wusste Paulus genau, warum er das so formuliert. Hört euch das mal an. Dieses Kapitel, das deutlich macht, dass nichts uns trennen kann von der Liebe Gottes. Das basiert auf diesen Aussagen. Was wollen wir nun hierzu sagen? Römer 8, Vers 31. Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Hier dreht sich 1. Mose 22 um. Hier wird nicht Abraham versucht, sondern Gott. Jesus in Gethsemane. Aber Vater, es ist dir alles möglich. Das ist das Motiv von 1. Mose 18, wo Sarah hört, sie soll ein Kind haben. Ja. Sollte Gott etwas unmöglich sein? Am Anfang, als die Heilsgeschichte anfängt mit Israel, mit Abraham, Isaac, Jakob, Israel, da kommt die Allmacht Gottes. Und jetzt steht der Sohn im Garten, kniet im Garten Gethsemane und sagt, aber Vater, ist dir alles möglich? Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Kein Kreuz. Wer war mehr versucht? Abraham oder Gott? Diesen Sohn hat er geliebt vor Grundlegung der Welt. Bevor er im Anfang die Welt geschaffen hat, Himmel und Erde, hat er diesen Sohn nicht in Fleisch, aber als den ewigen Sohn geliebt. Oh Leute. Und als Gott Jesus dargab, da hat er den Himmel leer gemacht. Alle Schatzkammern, alle Segnungen, alle Gaben Gottes, alles. Als er den Sohn gab, musste er alles geben, alles. Weil er ihm so lieb ist und so wichtig und so riesig. Das heißt, man kann auf dem Hintergrund von 1. Mose 22, was möglicherweise sogar am selben Ort war, das ist der Hammer, Leute. In Lukas gibt es eine Stelle, wo Jesus sagt, als Herodes, ihm wird gesagt, Herodes will dich töten. Und da sagt er, ich muss noch wandern. Es ist nicht möglich, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem getötet wird. Ich muss aber noch unterwegs sein. Und da greift Jesus die 3 Tage auf zum Berg Moria. Das ist in Lukas 13. Zur selben Stunde, Vers 31 folgendes, zur selben Stunde kamen etliche Pharisäer und sprachen zu ihm, gehe fort und ziehe von hinnen, denn Herodes will dich töten. Und er sprach zu ihnen, gehet hin und sage diesem Fuchs, siehe, ich treibe böse Geister aus und mache gesund heute und morgen, und am 3. Tage werde ich am Ziel sein. Doch muss ich heute und morgen und am Tage danach noch wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt werden, wie oft habe ich wollen deine Kinder versammeln wie eine Henne ihr Nest unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Nach meiner Analyse ist dieser Text, steht genau im Zentrum vom großen lukanischen Reisebericht von Kapitel 9 bis 19 Lukas. Und genau im Zentrum steht dieser Text. Jesus geht am Anfang von diesem Reisebericht los und macht sein Gesicht fest nach Jerusalem. Unterwegs sagt er seinen Jüngern immer, was da passieren wird. Beim Berg der Verklärung sind Mose und Elia da und reden über den Exodus, den er in Jerusalem nehmen würde. Das heißt, Jesus ging genauso nach Jerusalem wie Abraham mit Isaak zum Berg Moria. Es ist ein Hammer, also diese Parallelen. Das ist das Evangelium im ersten Buch der Bibel. Es ist sagenhaft. Es ist hier besiegelt, das heißt B1 und B2 sind praktisch die 2 wichtigen Texte, um die sich alles dreht. Und nach der Pause, die jetzt gleich ist für 10 Minuten, werden wir uns angucken, so toll Abraham ist in seinem Glauben an diesen beiden Stellen, wo das eine verlässt und dann das andere tut und Gott sagt dann Stopp und besiegelt das. Und da sagt er dann, in Kapitel 12 sagt er, durch dich werden gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden, und in Kapitel 22 wird das präzisiert, wie Gott das macht. Und da heißt es dann in Kapitel 22, ich will dein Geschlecht segnen, Vers 17, und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde wissen, und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du dir meiner Stimme gehorcht hast. Durch dein Geschlecht ist wörtlich Same. Das Wort Same ist toll ausgesucht. Also ich sage im Deutschen jetzt immer Same, auch weil das keine Übersetzung normalerweise mehr bringt. Das hebräische Wort Zera ist grammatisch Einzahl, kann aber inhaltlich als kollektiver Gebrauch eine Mehrzahl meinen. Deswegen wird es oft mit Nachkommenschaft übersetzt. Im Neuen Testament wird die Einzahl, die Tatsache, man hätte ja andere Worte nehmen können, aber es wird immer Sera gebraucht. Same der Schlange, Same der Frau, Same Abrahams, Isaaks, Jakobs, ist immer in Einzahl, ist immer in Einzahl. In Galater 3 sagt Paulus, wer das ist. Wer ist der Same von Abraham, Isaak und Jakob in der Einzahl? Sozusagen, es ist inhaltlich, kann es eine Vielzahl sein, es kann beides sein. Es kann inhaltlich sich in einem erfüllen und es kann sich inhaltlich in der Vielzahl erfüllen. Das ist grammatisch beides möglich. Grammatisch ist Einzahl, inhaltlich beides möglich. Und da heißt es dann, Galater 3, 16, nun ist die Verheißung Abraham zugesagt und seinem Nachkommen. Und das hebräische Sera wird hier mit griechisch Sperma übersetzt. Das Wort Spermien haben wir übernommen. Und Sperma wird im Griechischen genauso benutzt wie Sera im Hebräischen für pflanzliche Samen, tierische Samen und menschlichen Samen. Modern wird man sagen, das Erbgut. Das ist das Ding, mit dem das Erbgut weitergegeben wird in die nächste Generation. Und das ist im Einzahl. Es heißt nicht, und den Nachkommen, als gelte es vielen, sondern es gilt einem Nachkommen, welcher ist Christus. Das heißt, hier bei Isaak hast du jetzt nicht nur durch dich, Abraham werden alle gesegnet, sondern es wird deutlich, es geht um einen Samen. Es geht letztlich um einen Mann, ein Kind, das geboren wird, das der Schlange den Kopf zertreten wird. In Kapitel 3, 15 hat man den Samen der Frau und jetzt wird das praktisch immer präziser. Abraham, Isaak, Jakob und so weiter. Und jetzt Pause. Wir machen wieder 10 Minuten Pause.